Dieser Podcast wird euch präsentiert von 1%.de, Deutschlands größtem patriotischen Bürgernetzwerk. Wir stärken die Gegenkultur und die kritische Gesellschaft in unserem Land. Helfen Sie uns dabei. 1%.de.
Gib mal Kaffee.
Leute, herzlich willkommen. Wir haben es gewagt. Wir haben den ersten Gast hier bei uns in die Booth im Keller geholt. Ist natürlich hierher gefahren worden mit Sturmhaube überm Gesicht. Nicht nur wegen den Corona-Maßnahmen, sondern auch um unseren Aufenthaltsort später in Verhöre nicht preisgeben zu können. Herzlich willkommen, Felix Herrmann.
Ja, danke für die Einladung.
Felix, du hast das Ganze jetzt schon im Vorfeld mitbekommen. Patrick Stegemann hat mir geschrieben. Das ist der mit dem Buch Die rechte Mobilmachung. Ich kann die Nachricht hier, glaube ich, aus Datenschutzgründen nicht eins zu eins vorlesen, aber wir antworten ihm gleich auf diese Nachricht. Geht kurz darum, er hat gefragt, ob ich am Wochenende in Berlin sein werde zu einer Demonstration. Grüß dich, Patrick. Ein guter Freund, der Patrick. Was schreiben wir eben? Grüß dich, Patrick. Zur Demo schaffe ich es leider nicht.
Ich bin da.
Mein guter Freund Felix Herrmann mit Doppel-R?
Doppel-R, Doppel-N.
Doppel-R, Doppel-N? Vlogger? Libertärer? Nee, das macht er hier Autokorrektur. Pubertärer? Meine Fresse.
Sieht man mal, wie selten du dieses das Wort eingibst. Schande über dein Haupt.
Schande über mein Haupt. Alter Sozialist. Warte, pass auf, was ich hier geschrieben habe. Zur Demo schaffe ich es leider nicht. Mein guter Freund Felix Herrmann, Vlogger, Libertärer.
Ist am Start.
Und Rechtspopulist. Wir müssen den ein bisschen anfüttern. Wenn wir jetzt nur sagen Libertärer und so, dann denkt er an.
Ich komm, schreib Rechtslibertärer.
Und rechts, Mann, wir müssen Populist machen, der muss Bock haben.
Mach, okay.
Populist wäre aber da. Könnte vermitteln, wenn du Bock hast. Ich schreibe ja mit diesen Patienten immer so locker. Ich mache das auch immer mit diesen ganzen Jonos, wenn du die dann triffst oder so. Mit dem hier und Sören habe ich mich in der Stadt getroffen. Und hab dann auch wirklich so, jo Leute, was geht denn und so. Und der eine hatte so Zähne, wo ich denke, der nimmt auf jeden Fall chemische Drogen. Ja. Was nimmst du eigentlich schon so? Da kommen die überhaupt gar nicht drauf klar. Du musst Journalisten einfach Fragen stellen, dann haben sie die Schnauze voll und sind aus ihrem Konzept gebracht. Könnte vermitteln, wenn du Bock hast. Wenn du Bock hast.
Sollen sich gleich Kontakt gibt's dann über Telegram.
Ansonsten kommt ihr vielleicht mal nach Leipzig. Ich habe mich ja mit denen damals für dieses komische Buch Rechte Mobilmachung getroffen. Das war Wahnsinn eigentlich. Also da hat er irgendwie 3 Stunden geopfert und dann haben sie irgendwie eine Zeile geschrieben. So. Mhm. Hat lange Haare, ist gar nicht der typische Rechtsextremist.
Den ja, war es dann doch zu sympathisch.
Ja, gruselig eigentlich. Also, kommt ihr vielleicht nach Leipzig. Wir können das ja hier nachher rausschneiden für den Podcast. Das muss ja nicht sein. Demnächst. Meine Fresse. Also wirklich dieses Nachrichtenschreiben. Was hast du eigentlich für ein Telefon?
Samsung.
Nein. Wirklich?
Ja. Warum nicht?
Was willst du dazu sagen? Du bist nicht im Apple Club.
Ich bin nicht im Apple Club, ja. Apple ist zu closed source.
Okay. Was sagst du? Fangen wir an. Ich mache nochmal so eine legendäre Einleitung.
Wir sind doch schon live.
Ach, das können wir alles rausschneiden. So, wir haben es gewagt. Felix Herrmann bei uns im Keller in der Booth. Unsere erste Gastsendung. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Seid dabei. Wir haben Felix eingeladen. Felix Herrmann, den einen oder anderen von euch vielleicht bekannt aus Funk, Fernsehen und YouTube. Was sagt die Technik? So, jetzt die richtige Einleitung. Herzlich willkommen, Felix Herrmann hier bei uns im Studio. Der ein oder andere von euch kennt Felix vielleicht schon. Er ist YouTuber, Libertärer, da auch relativ aktiv, wenn es ums Thema Kryptowährungen, Bitcoin und Aufklärung geht, ist auf wirklich vielen Demonstrationen zu treffen, macht Live-Berichterstattungen, trollt Linke bei irgendwelchen Veranstaltungen und ist vor allem Leipziger, daher kenne ich ihn, war bei ihm vor 1-2 Jahren irgendwann mal auf dem Kanal zu Gast, er hat mich interviewt und jetzt habe ich gesagt, komm hier, erster Gast, das wird Felix Herrmann sein. Wir haben ihn selbstverständlich unter allen Sicherheitsbedingungen hierher gebracht. Libertären kann man nicht trauen, ob das wirklich so ist, werden wir heute erfahren. Dementsprechend hat er eine Sturmhaube auf, um nicht zu wissen, wo unser Aufnahmebunker hier ist, um uns im Falle des Falles im Verhör nicht verraten zu können. Felix Herrmann, herzlich willkommen.
Ja, danke. Danke für die Helikopterfahrt hierher. Ich habe zwar nichts gesehen, aber der Sound war geil.
Siehst du? Das können wir. Wir sind ja im Podcast, da muss der Sound gut sein. Ich warne gleich alle Zuhörer einmal. Also erstmal cool, dass ihr da seid und so und wieder eingeschaltet habt und all sowas. Freut mich auf jeden Fall, wenn es ankommt. Ich hoffe, die Gastauswahl wird in Zukunft auch so, dass ihr sagt, bam, da schalten wir wieder ein. Ich warne, wie gesagt, vorab, Felix Herrmann ist ein Gast. Mit dem kommst du von einem Thema ins nächste. Ich habe schon auf der Herfahrt gesagt, jetzt Ruhe. Hör auf, uns hier die Themen vor der Sendung alles wegzuklauen. Laber mich nicht voll mit deinem Privatmist sozusagen. Das wird heute gut. Und wir haben uns eigentlich getroffen und wollten über Kryptowährungen sprechen. Weil ich so ein Typ bin, ich mag das eigentlich, kenne mich damit aber zu wenig aus, um so übelst drin zu sein und euch sozusagen ein Tutorial oder so einen Einsteigerkurs zu geben. Und deshalb haben wir uns Felix Herrmann geholt, weil der ist wirklich sehr tief in der Materie drin und den müssen wir vielleicht manchmal ein bisschen bremsen.
Machst du ja dann. Kannst ja.
Moderieren einfach. Ja, und neben mir habe ich noch einen Stock stehen für den Fall, er sollte einfach nicht aufhören mit reden. Wir kriegen das hin. Felix, ich habe eigentlich, also weiß nicht, wollen wir das so fragenmäßig so gleich aufziehen? So Fragen stellen und dann so interviewmäßig? Oder wie fühlst du dich?
Ich quatsche jetzt einfach los und dann sagst du, halt, stopp.
Halt, stopp.
Jetzt frage ich.
Jetzt ist es Obst im Haus.
Den kannst du eigentlich auch als Interviewgast holen. Der ist auch Leipziger gewesen, dieser Typ da.
Ah, halt, stopp, Andreas. Der war eigentlich eine Legende, eigentlich, der Kunde. Er war wirklich gut.
Ja, der hat auch, den habe ich auch ein paar Mal gesehen, ne, in der Stadt.
Der hat jetzt in Paunsdorf irgendwo gewohnt.
Da ist er wahrscheinlich auch wegen Migration weggezogen nach Dresden.
Einfach abgehauen nach Dresden. Mein Kaffee habe ich getrunken, beruhigt habe ich mich jetzt nicht. Apropos Kaffee, wir sind hier übrigens ein schlechtes Studio. Wir haben Kaffee organisiert, leider nur für mich. Also wenn du meinst,
ja, ging ja alles für den Helikopter hierher drauf, aber kann ich ja schon. Musst du jetzt in Krypto investieren und habt ihr nächstes Jahr ein bisschen mehr Budget.
Du hast mir mein Thema schon eröffnet. Meine erste Frage wäre nämlich gewesen, Felix, was sind Bitcoin, was ist Krypto? Was sind sie wert?
Also ich erkläre jetzt erstmal kurz für die, die es noch gar nicht kennen oder die mal Bitcoin gekauft haben und es eigentlich immer noch nicht verstanden haben. Also Bitcoin ist einfach Geld ohne Staat oder beziehungsweise Geld ohne Zentralbank. So im
okay, kurz. Das war's, Freunde, im Podcast ist vorbei. Jetzt wissen wir das.
So, das Geld, was ihr jetzt an meinem Portemonnaie habt, wird ja von der EZB rausgegeben. Die hockt in Frankfurt am Main und die bestimmt, wie viel gedruckt wird, wie viel im Umlauf ist. Und wenn die halt Scheiße bauen und das falsch machen, dann ist 5 Euro halt eben 4 Euro im nächsten Jahr wert. Drucken sie halt ein bisschen, damit Merkel wieder ein bisschen mehr ausgeben kann. Die geben auch so ein bisschen die Geldmenge vor. Das, was die Banken machen, also das Geld, was ihr auf den Banken habt, ist eigentlich nur Anrecht auf Bargeld. Also im Endeffekt, wenn alle aus eurem Viertel zur Bank rennen, ist im Großen und großer Wahrscheinlichkeit das Geld nicht da. So, aber im Großen und Ganzen funktioniert unser Geldsystem noch. Ist auch geil, mit PayPal kannst du überall zahlen auf der Welt. Warum brauchst du dann Bitcoin? Die Sache liegt halt eben daran, fast alle staatlichen Währungen der Welt scheitern. Nach 25 Jahren, 70 Jahren, bestes Beispiel ist gerade Venezuela, wo sie da die Straßen tapezieren können mit Bargeld, weil zu viel gedruckt wird und die Leute sind zwar alle Millionäre, aber es gibt halt keine Milch im Supermarkt.
Zum Verständnis für die hier vielleicht gerade zuhören und nicht irgendwas in der Richtung schon mal irgendwie gemacht haben. Venezuela hat gerade Inflation, ne?
Also Hyperinflation, also richtig, wo du wöchentlich sozusagen das Geld sich abwertet.
Ja. Und das bedeutet, es ist zu viel Geld, also zu viel Papier sozusagen im Umlauf und die Werte können damit sozusagen nicht mehr kaufen, genau, also weil du einfach Haufen Papier hast.
Es sind zu viel Geld, also Geld ist ja auch nur eine Ware, ja? Das kommt ja nicht von Gott oder von der Natur, sondern das wird von Menschen geschaffen. Und wenn Menschen zu viel von diesem Gut, also in dem Falle halt diese Papierwährung im Umlauf bringen und die Waren und Dienstleistungen innerhalb einer Region nicht gleichzeitig mitsteigen, wird der einzelne Geldschein weniger wert.
Und was ist dann jetzt genau Bitcoin oder was sind so Kryptowährungen?
Also Bitcoin ist im Endeffekt ein Versprechen. Das ist eigentlich ein Versprechen, das nie mehr als bei Bitcoin ist es 21 Millionen Bitcoin existieren, für immer. Und das wird durch einen Algorithmus gesichert.
Okay, das heißt, Bitcoin oder insgesamt Coins, also Kryptowährungen, sind sozusagen erstmal Geld, was digital da ist. Oder gibt es da auch irgendwie es ist ja kein Papier.
Nee, also es ist alles digital. Das die Bitcoins. Also ich gehe jetzt einfach mal von der Originalidee von Bitcoin aus. Die war für 5 Jahre die einzige Kryptowährung. Also die basiert, Bitcoin basiert auf der Blockchain. Das ist eine große Datenbank, kann sich jeder runterladen. Ist gerade ungefähr 300 Gigabyte groß und da stehen einfach nur Transaktionen drin. Ja. Ich überweise 15 Bitcoin an dich für die Helikopterfahrt und für die Reinigung. Du überweist dann an die Tankstelle und an deinen Tonmeister 0,5 Bitcoin ja, für den Betrieb. Und das steht in dieser Datenbank drin. So, und der große Zauber ist eben jetzt, wie hat das der Erfinder Satoshi Nakamoto geschafft, dass dieses System nicht einfach nach 4 Wochen vom Internet zerhackt wird. Das hat er dadurch geschafft, dass er halt erstmal robuste, sagen, kryptografische Hintergrundwissen hatte. Und jetzt ist es so, normalerweise ist es halt super schwer, Menschen zu organisieren ohne zentrale Institutionen. Das Problem ist, bei Zentralbanken, die sind leicht korrumpierbar. So, wie hat er das jetzt geschafft? Also die Bitcoin sind noch nicht alle gemeint. Also es gibt gerade ungefähr 17, 18 Millionen. Also haben wir noch 3 Millionen, die man noch neu erschaffen kann sozusagen.
Die man also neu schürfen könnte.
Genau, also es gibt auch solche Miner, diese Rechner, die das prüfen, heißen auch Miner deswegen. Mhm. Also das Ganze begann 2009, da gab es 0 Bitcoin und mit dem ersten Block gab es dann 50 Bitcoin. Und alle 10 Minuten wurden damals halt 50 Bitcoin, dann 4 Jahre später 25 Bitcoin, dann 4 Jahre später 12,5 Bitcoin und jetzt sind wir gerade bei 6,25 Bitcoin pro Block ungefähr alle 10 Minuten.
Okay, das heißt nur, um das nochmal so ganz vorstellbar zu machen, da steht dann ein Rechner und dieser Rechner generiert sozusagen den Code eines Bitcoins und diesen Code kann es dann immer nur einmal geben, oder?
Nee. Also wenn es nur einen Rechner gäbe, dann würde Bitcoin kollabieren, weil der könnte sich ja dann selber prüfen. Der Zauber ist, dass Millionen von Rechnern konkurrieren um den nächsten Bitcoin. Weil so wird sichergestellt, dass nicht eine Entität sich immer selbst prüft und sich sozusagen reichschreiben könnte.
Okay.
Also du machst das dann so. Also der Algorithmus ist ja für jeden einsehbar. Den kann sich auch jeder runterladen. Früher ging das noch mit deinem hauseigenen Rechner. Jetzt brauchst du halt ein bisschen spezialisiertere Sachen dafür, günstigeren Strom. Aber im Prinzip funktioniert es wie vor 10 Jahren. Jeder Mensch auf der Welt mit Internet kann konkurrieren. So. Und jetzt ist es halt so, wenn ich jetzt an dich Bitcoin schicke, schicke ich meine Transaktion an das Bitcoin-Netzwerk. Die prüfen das, ob meine Adresse auch so viel hat. Das machen die Miner auch. Und nach 10 Minuten wird der Block vollgeschrieben. Und dann wird eine Prüfsumme gebildet. Das ist so ein mathematischer Vorgang, ein Hash. Und der muss eine bestimmte Anzahl von Nullen haben. Und das ist super schwer. Also durch den Hash ist es super schwer, überhaupt Nullen zu haben. Und wenn du dann 10 Nullen brauchst, das dauert ewig. Und das machen diese Miner. Also die rechnen ständig diese Möglichkeiten durch in der Konkurrenz. Und wer das als erstes schafft, darf den Block anhängen und kriegt die 9 Bitcoins.
Okay, das heißt, so ein Bitcoin ist im Wesentlichen eine lange Nummer mit einem Block. Und ist dadurch immer wieder verifiziert. Du merkst, ich komme raus. Also
genau.
Versuch es also, runterzubrechen, wirklich für den Disco-Besucher von
nebenan. Der Bitcoin ist einfach nur eine Einheit in einem Zahlungsnetzwerk.
Okay.
So, und dieses Zahlungsnetzwerk wird gesichert durch ein Netzwerk von Minern, die alle 10 Minuten diese Blockchain oder diese Datenbank aktualisieren. Und in dieser Blockchain stehen einfach nur Transaktionen drin, die halt diese Rechner verarbeiten. So, und das, was diese Nummer ist, ist einfach nur ein Sicherungsmechanismus, damit, wie ich vorhin gesagt hatte, nicht eine Entität das System übernehmen kann. Also man nennt das 51%-Attacke. Das heißt, ein Rechner könnte 2 Blöcke hintereinander prüfen oder 3 oder 4.
Okay.
Und man möchte halt durch dieses mathematische, oder hat man halt eben diese Wahrscheinlichkeit auf 0 reduziert. Also dieses System wurde seit 10 Jahren nicht gehackt. Und funktioniert auch immer noch weiter so.
Sehr gut. Ich nehme jetzt einmal den Stock hier und bremse dich kurz aus. Okay, also zum Verständnis, bei mir ist angekommen, wird digital gewonnen, ist Währung, die nicht staatlich kontrolliert wird.
Ja.
Und die so auch erstmal, sage ich mal, nicht einfach angegriffen werden kann. Also man kann jetzt nicht einfach morgen sagen, ich drucke massiv viel mehr Bitcoin oder
Kryptowährung. Das geht sowieso nicht. Also du könntest Rechenpower kaufen und versuchen, das System halt eben fast gar nicht zu hacken, sondern einfach das Vertrauen zu zerstören. Also es gibt ja tausende andere Kryptowährungen und da passieren solche 51%-Attacken. Und was eher dann passiert, dann spricht sich das rum im Netz und dann hat man eben kein Vertrauen mehr in die Währung. Weil dann einfach, du hast dann 50 Einheiten von dieser Währung und auf einmal druckt dann halt jemand 50.000 mehr von diesen Einheiten und dann geht der Preis nach unten.
Ja. Und jetzt haben wir das ja schon so ein bisschen mit umrissen. Es gibt Bitcoin als erste Kryptowährung.
Genau.
Und es gibt dann noch andere Coins.
Genau.
Was gibt es da noch für Coins? Was fallen da so für Schlagnamen sozusagen?
Also der zweitgrößte Coin rein von der Marktkapitalisierung ist Ethereum. Mhm. Dann gibt's Ethereum? Nee. Also es gibt viele stabile Coins, Stablecoins nennt man die. Das sind halt so Bitcoin-Klons, die immer so ein US-Dollar bleiben, damit du sozusagen immer den Wert von einem US-Dollar hast, aber digital abgebildet. Und das sind so ein bisschen, das war immer so eine Behilfsmöglichkeit, weil wenn du als Börse Bitcoin handeln willst und du aber Euro akzeptierst oder US-Dollar, da hast du halt immer gleich die BaFin anhacken. Mhm. Und man hat halt eben solche stabilen Coins geschaffen, damit man halt eben wie so eine Art Dollar hat,
ja,
aber ohne Aufsicht. So, das sind halt eben ganz viele. Es gibt Konkurrenten zu Bitcoin, Monero, Bitcoin Cash, Dash, Litecoin, Zcash, die haben sozusagen die gleiche Funktionalität wie Bitcoin. Und dann gibt es halt Smart Contracts, was so Ethereum ist. Smart Contracts ist halt eben auch, also es wird auch gemeint, nur bei Ethereum ist es so, du hast so eine Art Entwicklungsplattform, wo das Ethereum deine Sicherheit ist. Also du kannst zum Beispiel den Malenki-Token machen und immer wenn du in deinem Podcast stabil sagst, registriert das einen Algorithmus und dann wird ein Token freigesetzt. So.
Okay.
Also sagen wie programmierbares Bitcoin.
Sehr viel Fachchinesisch oder Fachhermannisch sozusagen. Kommen wir zu den knallharten Fakten. Was ist so ein Bitcoin wert? Also wenn ich so ein Bitcoin habe, digitale Währung sozusagen, was kann ich damit mir sozusagen kaufen, in Anführungsstrichen? Also wie viel Geld ist so ein Ding wert?
Der Euro, also das schwankt natürlich sehr, sehr stark, was auch viel, sehr viel abschreckt, kann ich auch stark verstehen. Gerade sind wir bei 10.000 Euro pro Bitcoin. Und einen Bitcoin kannst du, aber du kannst auch für einen Euro Bitcoin kaufen.
Okay, das heißt, ich kann, wenn ich einen ganzen Bitcoin habe, kann ich dafür 10.000 Euro sozusagen mir holen. Oder ich kann für 10.000 Euro einen Bitcoin kaufen. Ich kann aber auch, weiß nicht, was ist so eine gängige Größe, 0,...
Also so gängige Größe ist so 0,1, 0,01. Also so, was so die Leute kaufen, sind so 200, 300, 400, 500 Euro. So, also das sind dann 0,03, 0,02 Bitcoin.
Okay, und dann auch gleich zu einer nächsten praktischen Frage. Wo kriege ich einen Bitcoin? Also wenn ich jetzt sagen würde, okay, erstmal habe ich Bock auf Bitcoin, das klingt gut, das ist interessant, wo hole ich mir den?
Also es gibt zwei große deutschsprachige Börsen, Bitcoin.de und Bitpanda. Das sind so die einfachsten Börsen jetzt für einen Anfänger. Du hast dutzende englischsprachige Börsen, aber die sind für einen Einsteiger nicht geeignet. Was immer ein netter Einstieg war, sind halt Bitcoin-Automaten, Bitcoin-ATMs. Die gibt es leider in Deutschland ganz, ganz wenig. Da hat die BaFin gerade hart reguliert. Die haben ganz viele dicht gemacht, ganz viele gute. In Leipzig gibt es noch einen. Das Problem ist immer, wenn du nur einen in deiner Stadt hast oder wenig Angebot, da sind die Gebühren hoch. So, Vorteil ist, bei vielen Automaten kamst du noch anonym ran. Also du kannst einfach dein Geld reinstecken oder Kreditkarte oder so und kommst, na gut, bei Kreditkarte ist das schon gar nicht mehr so. Aber wenn du Bargeld hast, könntest du jetzt auch 5.000 Euro
in den Automat schieben und der Automat sendet mir dann einen Bitcoin.
Ganz genau.
Da. Und bei den anderen Plattformen läuft das digital online sozusagen. Ich gehe auf eine Homepage, Bitpanda, schick den Geld und dann kriege ich einen Bitcoin.
Genau, dann schickst du den Geld, du kaufst Bitcoin oder eine andere Währung und dann hast du auf der Plattform die Bitcoin. Ist immer angeraten, das dann immer runterzuziehen. Es gibt einen Spruch halt, not your keys, not your coins. Und um Zugang für deinen Bitcoin zu haben, brauchst du den Private Key, also wie so eine Art PIN. Mhm. Und wenn es halt bei der Börse liegt, dann hat die Börse den PIN.
Okay.
So, also das heißt, wird die Börse gehackt, ist es weg. So, und deswegen ist immer angeraten, wenn du es länger liegen lässt, bei dir zu lassen.
Aber wo tue ich Bitcoins dann sozusagen bei mir hin, auf meinem Rechner speichern?
Also, habe ich es jetzt... Du kannst auf deinem Rechner speichern. Es gibt so Programme, die haben eigene, sagen Wallets. Da kannst du die einfach rüberziehen. Du kannst eine Paper Wallet, also sagen einfach so eine Adresse, die generieren, ausdrucken und das dahin schicken. Und dann legst du es einfach zu deinen Wertsachen.
Okay.
Es gibt so USB-Sticks modifizierte, die steckst du an deinen Rechner, dann öffnet sich dann so ein Tab. Dann kannst du das so ein bisschen managen und steckst dann einen USB-Stick weg und der hat das dann gespeichert.
Das heißt also, mein Wallet wäre so wie mein Portemonnaie und wenn ich das ausdrucken machen würde, was du erzählt hast, dann drucke ich mir quasi einen langen Code aus und wenn ich diesen Code sozusagen irgendwo wieder abrufen kann, habe ich Zugriff auf mein Geld.
Ganz genau, du druckst zwei lange Codes aus, also das spuckt dir dann immer die Public Key und die Private Key aus. Also Public Key, das ist sozusagen die Kontoadresse, also die scannst du dann ein, wenn du Geld von jemandem haben willst und dann weißt du, wohin das Geld soll. Und der Private Key ist dein PIN. Der PIN ist auch, also auch beides sehr lange Zahlen und Ziffern und so. Und mit dem Private Key sagen, das ist wie eine Unterschrift. Also wenn du das, wenn du das in das System schenkst, dann unterschreibst du sozusagen die Transaktion und beweist halt, wie so beim Notar. Mhm. Du beweist halt, dass dir das Haus gehört oder dass halt in dem Fall dir die Bitcoins gehören.
Okay, okay.
Das ist wie so eine Unterschrift.
Und Anonymität scheint eine relativ große Rolle zu spielen. Ich meine, du bist ja Libertärer, gerade so in unserer Bubble oder so, insgesamt in der kritischen, alternativen Welt sozusagen in Deutschland, also auch in Europa, ist ja Anonymität immer so ein großes Ding. Ah, ich will nicht, dass der und der meine Daten hat und sowas. Und mit den Automaten funktioniert das weitestgehend gut, dass man da anonym sozusagen sich die Bitcoins holt, oder?
Na, unterschiedlich. Das ist dann von Automatbetreiber zu Automat, von Land zu Land unterschiedlich. Da gibt es eine Seite Coin ATM Radar. Da steht dann halt, wenn man dann in seiner Stadt seinen Automaten sucht, da steht auch meistens, was dann halt das Limit ist. Also einige Automaten haben auch ab 100 Euro abgeriegelt und sagen, da musst du dann Perso einscannen.
Okay.
Das muss man dann halt vorher abchecken. Tendenziell mit jedem Jahr wird es eher reguliert, weil die deutschen und europäischen Staaten haben nicht so ein Interesse daran, dass die Leute an gutes Geld kommen, ja.
Okay, wo liegt denn Ihr Problem sozusagen mit den Währungen? Du hast ja auch die BaFin angesprochen, ist also die Bank- und Finanzaufsicht, die quasi kontrolliert, dass Geldfluss richtig läuft und dass Banken
die
nicht schummeln.
Die Handwerker prüft.
War doch neulich irgend so ein Interview, wo
jemand... Habeck hat das gesagt. Habeck. Die prüft auch die Handwerker, ja.
Ah, klasse, der Kunde. Ja gut, Grüne und Banken sind ja eh so ein bisschen...
Ach ja, das ist ja alles Mist. Und auf jeden Fall, ganz einfach, es wird zu viel Euro gedruckt. Und ich gehe sehr stark von der Hyperinflation aus, die gerade unserem Bereich stark treffen wird, weil wir als letztes an das neue Geld kommen. Der Staat kann sich günstig verschulden, kann neue Leute einstellen und die neuen Leute müssen halt eben, sind dann eher auf EU-Linie. Ja. So. Die ganzen Kindergärten werden damit bezahlt, die ganzen Schulen werden damit bezahlt, so, und das wird halt alles, das Rad am Laufen gehalten. Und ich möchte eigentlich, dass durch eine Krise halt eher regionale Wirtschaftskreisläufe in Bewegung kommen. Plus, wir sehen natürlich am Fall Sellner, ich habe es mir jetzt gerade mal angeschaut, der wurde von 19 Banken gekündigt, dass du da auch keine Rechtssicherheit hast. Bitcoin ist halt eben das Versprechen, dass du nie gekündigt wirst. Also wenn du einen Bitcoin hast, hast du den, bis du stirbst. Hm. Also du verlierst natürlich, aber das wird, dieses System diskriminiert nicht.
Okay,
wenn du was hast, dann hast du es für immer. Also du, wie gesagt, also du verlierst den Code oder du stirbst oder was weiß ich. Und dieses System diskriminiert nicht. Deswegen ist mir auch das Thema so wichtig, weil sehr viele von uns halt eben das Thema nicht auf dem Schirm haben, weil manche sind halt so... ältere Content-Creator, die sind halt eher so, oh, Gold und Silber und Bargeld ja nicht abschaffen. So. Und, aber wenn man Krypto richtig macht, dann ist das wie digitales Bargeld.
Okay, weil nicht wegnehmbar, kann anonym und sein.
Wenn man es richtig macht, anonym. Wenn du es mal vergleichst, die Leute sagen, ja, warum brauche ich Bitcoin? Ich habe doch PayPal. Ja, kannst du mal bei PayPal eingeben, Spende an Martin Sellner. Wird die Transaktion aufgehalten, ja.
So. Ja, und PayPal ist halt auch ein Unternehmen, was einfach massiv Ideologie sozusagen durchregieren lässt. Und dann bist du es halt auch ganz schnell los. Und das, ich meine, das sind ja empfindliche Infrastrukturbereiche, wenn du dein fucking Bankkonto nicht mehr hast oder kein PayPal. Ich meine, Real Talk, du kannst ja heutzutage eigentlich ohne PayPal-Konto nichts Richtiges kaufen. Ich sehe das gerade bei der Firma. Wo willst du Technik kaufen? Alles läuft mit PayPal. So.
Ganz genau.
Du kannst dir eine Kreditkarte hinterlegen und du kannst das und das, aber ist alles aufwendig, alles nervig. PayPal, Knopfdruck, fertig.
Ganz genau.
Und wenn dir das genommen wird, dann bist du natürlich massiv auch eingeschränkt.
Ganz, ganz genau. Und wenn du es halt eben richtig machst, kannst du damit Werte im Internet anonym verschicken. Weltweit. Egal, ob du jetzt in Venezuela hockst. Also du kannst für 1 Cent kannst du von Venezuela nach New York Geld schicken oder von Rostock nach Leipzig. Mhm. Oder für eine Demo Spenden sammeln, 20.000 Euro. Alles easy, geht alles super. Also das Krasse ist, die Technologie und die Projekte sind alle schon da. Nur die Leute haben es noch nicht akzeptiert. Das ist eher so eine... Technologisch ist alles schon gelöst, psychologisch ist eher eine Komponente. Also super viele Leute denken halt, mein Bargeld wird abgeschafft oder technisch überfordert sie das, das kann ich auch verstehen, aber viele Leute, die halt mitschwimmen im System, die brauchen es nicht. Die sagen, ich krieg meinen Lohn so, ich werde nirgendwo gekündigt, mit Martin Sellner habe ich nichts zu tun. Ich habe keinen YouTube-Kanal, der als werbeunfreundlich eingeschlossen ist. Ich mache keine Superchats, wo ich dann merke, dass mein Lieblings-YouTuber einfach seine Superchats eingefroren bekommt, weil auf einmal irgendjemand ihn wegen Hassrede angezeigt hat. Ja. Und die bekommen das dann eh gar nicht mit. Weil du siehst ja bei YouTube auch die ganzen Leute, die ganzen Gangster-Rapper, obwohl die so Gangster sind, ja, die haben alle Zugänge, die können alle ihre Konzerte verkaufen, ja, die haben ja alle Plattformen sind ja für die offen, ja. Für uns ist es eine Nische. Weil du musst, auch schon bei einer kleinen Firma, siehst du ja selber, du musst mit Geld handhaben. Es geht halt nicht mit Liebe und Herzblut. Relativ schnell, wenn du professionell sein willst, brauchst du halt eben Geld oder halt ein Tauschmittel. Das ist ja jetzt lang.
Geld empfangen, Geld senden, ganz normale
Sache. Ist ja nicht der Lebenszweck, aber es ist einfach, solange wir in der Gesellschaft Knappheit haben, brauchen wir Geld, um halt Knappheit besser anzeigen zu können und halt zu sagen, okay, der Bauer macht halt die besten Kartoffeln, macht die meisten Kartoffeln, dem geben wir halt eher mehr Geld als der Bauer, der nichts kann. Mhm. Dann geht der raus aus dem Markt und wird halt Verkäufer oder so. Und das zeigt halt Geld viel schneller an, als wenn du ständig verhandeln müsstest, ja.
Ja, jetzt klingt das alles so, du stellst es auch immer so dar, als wäre sozusagen der Bitcoin oder insgesamt so die Kryptowährungen, als wäre das ein, wie soll ich sagen, irgendwie was dem Staat sozusagen im Auge brennt, wo er sagt, das will er nicht. Warum will er das nicht? Und warum macht er sich das Ganze nicht zu eigen? Ich meine, klingt ja alles nach einer coolen Technologie.
Er macht es erstmal auch nicht zu eigen, weil er es nicht zu eigen machen kann. Also du kannst Bitcoin und das Protokoll nur stoppen, wenn du komplett das Internet abstellst. Komplett. Also das heißt, du müsstest einfach du müsstest wirklich Todesstrafe auf Internetnutzung haben. Weil du kommst mit jedem WLAN kommst du irgendwie ran. Ich meine, du musst ja nicht gar nicht meinen, aber du, wenn du, sagen wir mal, jetzt Bitcoin hast und willst einfach nur jemandem was zahlen oder so, du brauchst nur ein billiges Handy für 100 Euro oder jemand, der ein Handy hat und mit deiner Paper Wallet dahin gehen und dann geht das. Ich meine, selbst die Chinesen können es nicht verbieten. Also okay. In China ist ja ganz viel auch dieses Mining, weil der Strom günstig ist. Öffentlich ist es illegal, also da gibt es auch keine Automaten. Die Chinesen gehen halt nach Hongkong oder so. Aber die Chinesen haben es auch nicht gebacken bekommen, weil du halt, wenn du es halt komplett im Land verbieten würdest, ziehen sie halt in die Mongolei. Oder nach Indien oder so. Oder zu den Japanern. Also zum Beispiel die weltweit größte Börse für Kryptowährung, die ist in Shanghai gegründet worden, dann ist die nach Tokio gezogen, von Tokio nach Taipei, also von China nach Japan, nach Taiwan und jetzt sitzt sie in Malta. Also jedes Jahr ist die einmal umgezogen, weil die wollten kein KYC machen. Das KYC heißt Know Your Customer, also das ist Personalidentifizierung, also dass du halt eben Perso hochlädst, irgendjemand sitzt vom Bildschirm und verifiziert deine Identität. All die sind zum Beispiel ständig umgezogen, damit sie noch anonym sein können, weil super viele Leute im Crypto-Space das halt wichtig ist. Und da sind halt super viele Firmen hinterher und kriegen das auch noch gebacken. Also die Staaten müssen sich entscheiden, entweder wir machen es komplett das Internet weg, da ist auch das ganze Entertainment weg, die ganze Logistik weg.
Und Netflix wäre weg. Oh nein,
die
Leute nicht mehr verblöden.
Ganz genau, Fußball kann nicht mehr geschaut werden. Weil,
und dann gibt es Revolution.
Dann gibt es
Bayern nicht mehr Spiel, dann ist Krieg. Genau.
Dann ist Krieg. Und aber auch generell über das Internet läuft ja alle Supply Chain und so, alle Logistik. Du kannst ja gar nichts mehr bestellen. Die ganzen Supermärkte werden leer.
Keine Firma kann irgendwas mehr richtig machen ohne Netz. So.
Und es wird alles super teuer, weil du halt eben die Zulieferer nicht mehr hast oder irgendwelche Abrechnungen und so und so. Und deswegen können sie es nicht machen. So. Und die sind dann ein Dilemma. Der Staat ist halt chronisch pleite, also gibt immer Geschenke aus. Bestes Beispiel Migrationskrise. War handfestes Beispiel. In Hessen haben irgendwie 20.000 Leute gebürgt. 19.000 Leute wussten nicht, was Bürgen ist. Also heißt privat zahlen, Sprachkurs nicht bestanden hat. So, und da haben ja super viele Leute zum Land Hessen gesagt, wir können das nicht bezahlen. Und da hat Land Hessen gesagt, wir machen halt das Büttel auf.
Und dann zahlen es halt alle.
So, und jetzt hast du halt eben den Vorteil, du hast eine wirkliche Rettungsmöglichkeit, weil außerhalb vom Euro Geld drucken ist halt so eine Sache, da bist du halt schnell im Knast wegen Geldfälscherei und Bitcoin ist halt einfach nur so ein Protokoll, das sind halt Nullen und Einsen, das ist halt ein Computerspiel im Endeffekt. Mhm.
Kommt ja ursprünglich, glaube ich, auch so aus dem Gaming-Bereich, oder? Also da habe ich das erste Mal gehört, dass irgendwie Leute mit
Typ, der es erfunden hat, der kam nicht direkt aus dem Gaming-Bereich, der kam schon aus diesem libertär-anarchistischen Bereich, dieses Idee von diesem digitalen Gold ohne Staat, das gibt es ja schon 20, 30 Jahre. Das ist schon ganz alt. Nur der hat es halt neu, also sagen, das halt perfekt kombiniert halt. Gaming-Bereich, da haben sie am Anfang genutzt, weil da die Transaktion ging halt übelst schnell. Und viele Gamer haben ja auch internationales Publikum. Und wenn du jetzt Fans aus Indien hast oder Pakistan, die halt zum Beispiel kein Superchat-Konto haben, weil YouTube sagt, wir blocken euch, ist es für Game natürlich easier, darüber Kohle zu behalten. Und die haben es halt als erstes adaptiert. Ja.
Und so auch etabliert sozusagen und das so marktfähig gemacht wahrscheinlich.
Eigentlich die erste große Innovation war ja Silk Road, dieser Drogenmarktplatz. Das war eigentlich die erste große Innovation. Das war ein eBay, das war ein echtes freies eBay, wo halt im Großen und Ganzen wurde Weed verkauft, also Cannabis.
Okay.
Und das Interessante war, der Typ, der ist, das war 2011, 2013 schon, und da hast du alles mit Bitcoin bezahlt. Und das Spannende war, dass es sagen, in den USA gibt es ja diesen Kampf gegen Drogen.
Mhm.
Und das Spannende war, dass halt dieses Projekt halt die Kriminalität rausgenommen hat aus den Drogen, weil wenn du einen freien Markt hast, hast du Angebot und Nachfrage, die Preise gehen nach unten, weil du hast viele Anbieter, die transparent konkurrieren.
Das heißt, die Qualität wird höher?
Die Qualität wird höher, Preis wird niedriger und du hast dann diese ganze Gangkriminalität, weil wann lohnt sich das für Drogen zu töten? Wenn 100 Gramm Kokain
X was kosten, 2 Millionen
sind und dort hast du halt eben mal 1 Gramm Kokain halt einfach für 50 Euro bekommen oder so. Nicht, dass ich das jetzt hier promote, ich nehme selber keine Drogen, bis auf Kaffee. Und, aber da gibt's halt die Silk Road.
Apropos Kaffee, wir heißen Gib mal Kaffee. Ich weiß nicht, ob das überhaupt der Podcast
ja,
hier ist.
Ja, ist mir bewusst.
Gib mal Kaffee und deshalb müssen wir immer mal Kaffee trinken.
Ja, ich nehme jetzt auch hier.
Felix Herrmann, um das Ganze ganz kurz wegzuleiten von Kryptowährungen. Felix Herrmann kommt jetzt mit Glasflaschen angelaufen. Das ist sehr gut, ist sehr gut. Als ich ihn das letzte Mal gesehen habe, hat er so eine Netto-Plastikflasche dabei gehabt. Und ich gesagt, trink die Scheiße nicht, du wirst direkt impotent und fängst morgen an, V-Ausschnitt zu tragen samt Röhrenjeans. Du, also wirklich in diesen Plastikflaschen, auch an alle, die das hören, da ist wirklich nur Scheiße drin. Dieses Plastik weicht sich auf, fließt in das Wasser und wirkt dann in deinem Körper wie ein Hormon. Also da kannst du auch gleich die Antibabypille nehmen. Lass den Scheiß.
Ja, oder libertär werden. Also libertär sein ist die beste Verhütung.
Felix Herrmann! Felix Herrmann, Leipziger Identitärer, Urlibertäre. Erzähl mal, das ist vielleicht auch noch ein Punkt. Du hast ja gesagt, okay, es gibt schon so eine gewisse politische Motivation auch hinter Bitcoin sozusagen.
Mhm.
Eine libertäre Motivation sozusagen.
Und eine freiheitliche, einfach eine sagen, Bargeld ist ja Freiheit. Frei zu entscheiden, wie gebe ich mein Geld aus, an wen vor allem. Gebe ich es aus, spare ich es 10 Jahre lang. Das ist ja eine Freiheitsentscheidung, ja. Genau.
Wollen wir noch ein bisschen über Liberalismus reden? Oder ja. Libertare, wo ist jetzt überhaupt?
Ja, das ist im Endeffekt, wenn man Liberalismus richtig definiert, also man hat so viele Freiheiten, bis man die Freiheiten von anderen anschränkt. Dein Körper gehört dir selber, so, und alles, was dein sagen Eigentum einschränkt, ist eine also viel härtere Straftat, als zum Beispiel Hassrede oder so.
Mhm.
So, das ist ja diese, dann ist es auch, sagen wir mal, libertär, liberal, das Gleiche. Das Problem ist, dass wir jetzt durch Parteien wie FDP oder so, die im Endeffekt ja, die sind nicht liberal, die sind ja, libertär würden sagen, korporatistisch, also so Großkonzerne müssen wenig Steuern zahlen und der Mittelstand muss viel Steuern zahlen, ja. So. Also so richtig liberal wäre halt im Endeffekt, um bei dem Beispiel in Hessen zu bleiben, die Leute bürgen, haben sich privat dafür entschieden, in der Verantwortung einzugehen, müssen das dann zahlen. Also sie müssten, hätten die ganzen Bürger in Hessen für die Flüchtlingsbürger, die hätten alle in Beugehaft gehen müssen. Alle in Knast, Privatinsolvenz.
Und
dann fünf Jahre dann entweder schmoren oder halt irgendwie einen 400-Euro-Job machen, bis das dann weg ist. Das ist nämlich liberal. Weil von mir zu erwarten, dass ich für seine Fehlentscheidung büßen muss, das ist total antiliberal. Ja. Das ist dann, wie das willst, kommunistisch, faschistisch, totalitär. Ja, die Frage, nimm das Wort, was dir am meisten Angst macht.
Was mir am meisten Angst macht. Okay, ja, das könnt ihr gerne hier in die Kommentare schreiben. Ich weiß nicht, also wenn dieser Podcast hier rauskommt, wenn wir ihn überhaupt rausbringen und Felix ja immer nachher nicht drüber retuschiert und sagt, nee, das können wir nicht nehmen, das können wir nicht nehmen, okay, der Podcast kommt gar nicht raus, dann ist vielleicht auch Apple Music schon ein spruchreifes Thema. Das dauert ewig, bis sie dich da verifiziert haben. Und in der ersten Folge ging es noch nicht, in der zweiten Folge wird es wahrscheinlich auch noch nicht gehen. Aber wenn wir da schon erscheinen sollten oder wenn wir da schon sozusagen veröffentlicht haben, dann haut das einfach mal hier in die Kommentare. Welches der drei Wörter macht euch am meisten Angst? Kommunismus, Faschismus und, was hat man noch? Globo-Homo.
Globo-Homo, Totalitarismus.
Totalitarismus.
Lässt sich besser schreiben als reden.
Ja, was hat dich zu den Libertären gebracht? Das ist für Sounddesign nicht gut, wenn du die Tür aufreißt, hier reinkommst und mir eine Frage vors Gesicht hältst. Apple Podcast heißt das. Deswegen hast du jetzt unser Sounddesign zerstört? Vita, das ja, ist wahnsinnig. Okay, also bei Apple Podcast, wenn diese Sendung da erscheinen wird, kleiner bisschen Frischluft. Also Freunde, hier drin ist mindestens 100 Grad in dieser Booth. Ich schwitze wie das böse Tier. Aber was macht man nicht alles für gute Podcast-Produktion?
Damit man mit Charlotte Roach mithalten kann.
Charlotte Roach. Das ist eine von diesen, stimmt, das ist mir neulich nicht eingefallen in der Einleitung. Das ist eine von diesen Podcast-Menschen, die ich wirklich verachte. Das ist,
ja, weil ich das verachte.
Das ist, also, die Feuchtgebiete geschrieben hat.
Ich finde das ja sehr gut, dass ihr das ein bisschen konkurriert, weil ich konsumiere halt auch eigentlich nur YouTube-Content, beziehungsweise jetzt nur noch sozusagen BitChute und Telegram-Sachen. Und wenn du dann mal wieder in eine normale Buchhandlung gehst und dann siehst du halt die Podcast-Legende Charlotte Roach mit ihrem Mann.
Das ist die Feuchtgebiete geschrieben hat.
Das dir.
Und das ist auch die, die dann angefangen hat, ihrem Mann zu erzählen, so von wegen, ich hätte jetzt mal Bock, irgendwie
mich
außerhalb der Beziehung zu orientieren. Und der fand es dann nicht so cool.
Ja, ja.
Oh, meine Fresse, also wirklich, das ist ja so richtig GZSZ, Rosenkrieg, unterstes Niveau, Frauentausch-Style.
Naja, ich weiß nicht, ich habe auch Rosenkrieg jetzt schon lange nicht mehr geschaut, aber es ist halt diese ganze Podcast-Kultur ist halt, weiß nicht, die hat ja, weiß nicht, null Charme, das sind halt einfach Leute, die ganze Zeit quatschen, aus dem linksliberalen Gedöns.
Und wenn Kulturschaffende.
Sind Kulturschaffende.
Kulturschaffende.
Und regen sie dann halt über Probleme auf, die sie keine sind. Also für mich ist es zum Beispiel auch so, Sophie Passmann ist auch so eine Gestalt.
Wer ist Sophie Passmann?
Spricht für dich, dass du sie nicht kennst. Naja, also wie Passmann ist so diese Generation Jungfeministin, noch nie was gerissen, aber übelst von sich selbst überzeugt. Halt schon so stark mit Social Media aufgewachsen, also auf Twitter, Instagram, 100.000 Follower. Und die halt so, die ist also so Gagschreiberin für Böhmermann und so, aber halt überhaupt nicht witzig.
Okay.
Die schreibt dann so Bücher wie alte weise Männer. So,
ach, ist das die, die irgendwo mal da stand und gesagt hat, alte weiße Männer wissen nicht, wie es ist, im Leben auch mal einstecken zu müssen?
Ja, ja, das sind halt genau.
Und es dann dieses geile Meme gab mit irgendwie diese ganzen Kriegsgräber bei den Amis, wo diese ganzen Hügel voller weißer Kriegsgräber waren, dann alte weiße Männer, die einstecken mussten.
Die hat auch diese Doku gemacht, Männerwelten. Diese von.
Ah, das stimmt.
Mit der Palinski. Palinski auch noch so ein Podcast-Opfer.
Palinski, ist das die Rothaarige?
Das ist die Rothaarige.
Ist sie nicht Rosinski oder Roschinski?
Palina Roschinski und Palinski heißt der Podcast.
Ach so, das ist eine dieselbe. Alte und, Hexe, Wahnsinn.
Und ich analysiere die immer. Und das Witzige ist ja, das ist auch diese Generation Frau, die sich als Macherin inszeniert. Also du, auf dem Foto siehst du nie Männer. Es ist immer sie, wie sie halt durchs Leben geht und super stark ist und so. Aber eigentlich übelst unzufrieden ist, weil auf Tinder lernen sie irgendwie nur Macho-Araber kennen.
Geil, geil, geil. Pass auf, das passt so gut zum Thema. Ich muss dir einen Tweet raussuchen, den ich habe ihn vorhin retweetet, ich habe mich bepisst. Es ist einfach Wahnsinn. Mal gucken, ob ich in diesem Kellerloch das LTE auch so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe.
Du bist noch auf Twitter, ja?
Ich bin noch auf Twitter, ja, natürlich.
Ich bei Twitter immer nervig, dass immer die guten Accounts blocken nicht schnell.
Ja, das zeigt, ich bin kein guter Account. Es lädt, glaube ich, nicht hier. Das ist wirklich ein Mock in diesem Keller. Naja, auf jeden Fall hat sich irgend so ein linker Account hat so aus feministischer Sicht darüber geklagt, wie sich diese, sie sagt doch noch so, eigentlich nette linke Typen, die sich dann aber im Bett überhaupt nicht anstrengen, um mit der Frau was zu tun und wie sie sich diese Dreistigkeit rausnehmen können, wenn sie fertig sind, dann zu sagen, fertig und gut, so, ja.
Soja bestellt, Soja geliefert.
Ja, Alter, ihr wolltet Soja, dann habt ihr jetzt Soja. Viel Spaß damit.
Ja, und das sind dann diese ganzen Frauen, die jetzt so richtig, ich weiß nicht, ob die jetzt so richtig mit der, das Problem ist, die sind in so einer Bubble und werden nie richtig mit der Realität konfrontiert. So. Und die wollen halt, die machen halt Männer übelst rund, aber eigentlich wollen sie auch einen selbstbewussten Mann. So, den kriegen sie natürlich nicht, weil sie mit ihrem feministischen Gegeier alle verschrecken. Oder wenn sie zufrieden sind, dann haben sie doch einen übelst erfolgreichen. Ja. Zum Beispiel die Roach hat, glaube ich, auch so einen Produzenten oder so, also halt keinen Hausmeister oder so. Ja.
Okay.
So, und das ist so dieses Dilemma, die sie haben, wo sie eigentlich sagen, sie haben Bock auf. Also unterbewusst wollen sie eigentlich einen starken Mann, aber lassen sie nicht zu. Das passt auch zu dem Image nicht. Ja? Die wollen ja sagen, Feminismus hat gewonnen. Ja? Mhm. Frauen können auch ohne Männer. Und das ist noch viel besser und viel geiler. Aber eigentlich sind sie dann doch, hocken sie dann doch abends alleine mit einem Glas Wein und pöbeln auf Twitter.
Ihre Katze und heulen dann.
Ja, ja, wie heißt es? Cat Lady in the Making. Ja.
Ja, es gibt immer diese geilen Memes. Ich hänge da immer hinterher. Ich bin immer meme-technisch, bin ich noch im Jahr 2017 und feiere über die Dinge ab, die damals veröffentlicht wurden. Ja. Da gab es immer dieses Katze, Wein und ich glaube Taschentücher und dann irgendwie, oder nee, Sex in the City und dann so Starterpaket.
Ja, genau. Ja.
Cat Lady oder so, ja.
Ja, ja.
Krank, krank.
Ja. Wenn dann The Wall kommt. Kennst du das? The Wall?
Nee.
Hier kennst du MGTOW?
MGTOW
ist ein bisschen so frustrierte Männer, also so 50-jährige frustrierte Männer, die dann junge Männer radikalisieren, dass Frauen scheiße sind. So.
Also so Feministinnen so. Aus männlicher
genau,
Sicht.
Genau, genau. Wenn du es gut machst, ist es ein positiver, positiv, also sagen, es gibt ja so Männerrechte wie Pütz, Maximilian Pütz, der kommt zwar aus diesem Pickup-Szene, ist kann man halten, was man von will, aber der macht halt immer so Männerrecht. Also der geht ja durch Weltartikel und sagt dann, dass das Schwachsinn ist, also gerade auch so Quotensachen und so. Und das, die bankt halt richtig gut und man geht auch wirklich in Talkshows und so und stellt das da auch richtig. Und was wollte ich jetzt sagen? Männerrechte, MGTOW, ach genau, bei MGTOW gibt es aber einen Begriff, der auch hinhaut, das nennt sich The Wall, die Mauer. Wenn dann also ab 30, 35, bei manchen ab 40, wo einfach dann einfach von der Biologie her der mehr Falten kommen und so, ja, und du halt weniger positives Feedback von anderen Menschen, von anderen Männern bekommst. Und gerade als hübsche Frau, wenn du das gewohnt bist, dann flippst du halt voll aus, weil du hast dann rumgevögelt oder Party immer gemacht, ja, und immer so einen Lifestyle gehabt und der geht halt nicht mehr, weil du halt einfach gar kein Feedback mehr bekommst und dann drehst du halt durch. Und dann ist es halt, dann hast du die Mauer, you hit the wall sozusagen.
Okay, dann klatscht sozusagen.
Dann klatscht und es gibt einen lauten Knall und
bam!
ja, und dann hast du gerade auch so Hollywood, irgendwelche Hollywood-Emanzen oder so. Ja. Auch bestes Beispiel, die Frau, die Sex in the City geschrieben hat.
Das habe ich, warte mal, das hat mir mal irgendwann ein Mädel erzählt. Und zwar, pass auf, ich kann es vielleicht sogar wiedergeben. Er hat so diesen Lifestyle gelebt, den, wie heißt sie, diese Sarah Jessica Parker dort sozusagen vor.
Carrie Bradshaw heißt die Figur, glaube ich. Also im Film heißt sie Carrie Bradshaw und die Schauspielerin ist Sarah Jessica Parker.
Sarah Jessica Parker.
Ihr merkt, aber man hat das Bild vom Augenblick.
Ja, also diese Eude, diesen Lifestyle, den die gelebt hat sozusagen, hat ja die Schafferin des Werkes, die Schreiberin hinter Sex in the City, muss den ja sozusagen, hat auch diesen Lifestyle gelebt und hat es dann im Alter bereut, ne? Und es war dann irgendwie so ein Aufschrei, wo alle gesagt
haben, die hat letztes Jahr, gab es ein Interview mit der, die ist so 60 oder so, und die sagt, sie bereut, dass sie jetzt keine Kinder hat.
Klar auch. Ich meine, Real Talk ist ja jetzt für Frauen und für Männer, das ist ja kacke, wenn du mit 60 da hängst und halt alleine bist. Egal, was du geschaffen hast, ja, du machst alles für dich alleine.
Und das ist ja auch, wie gesagt, dass sie den Podcast macht, das ist ja auch so Gegenkultur, ja, weil halt so diese Hollywood-Kultur, das war ja übelst viel, sagen, diese taffe, alleinstehende Frau, die in der Großstadt übelst die Hütte abreißt, ja. Das war ja auch das Hollywood-Bild, ja. Das, oder halt dann auch im Real Life, dann hast du halt irgendwelche Angelina Jolies oder so, aber wo du im Hintergrund nicht siehst, dass die übelst die Nannies haben und Köche und sowas. Das siehst du ja dann nicht. Du siehst, wie sie irgendwie übelst gut aussieht mit ihren fünf Kindern. Oh, Heidi Klum, bestes Beispiel, ja. Heidi Klum, Jet Set, das macht übelst die Projekte. Aber du siehst dann eben nicht, wer sich um diese vier Kinder von ihr kümmert, ja.
Stimmt.
Ja, das ist halt diese Illusion. Und wo man noch zu den deutschen Podcastern halt eben zurück, da hast du eben diese Illusion halt auch, die sind auch übelst am Rumjetten und auch diese Instagram-Influencer, ja, die sind immer irgendwo unterwegs und machen alles übelst, aber du siehst halt nie einen Kerl, so, das ist halt für 99% der Frauen halt Mist. So, das ist halt eine harte Illusion. Und wenn du den Accounts dann ein bisschen länger folgst, dann merkst du dann halt so die die Bruchstücke, ja. Also wenn die dann einen Mental Breakdown haben. Und halt eben niemanden haben, der halt mal sagt, leg die Kamera weg.
Lass einfach.
Lass einfach.
Geh eine Runde joggen, Mäuschen, komm.
Komm, ich nehme dich in den Arm, ja. Geh mal in den Park spazieren, so. Ja. Und dann holen die halt dann in die Kamera, ja. Das heißt, ja, übelst toxisch, ja. Richtig toxisch.
Felix Herrmann über toxisches Influencing von links.
Ja.
Wie ist das überhaupt aus der libertären Sicht jetzt mal so gesponnen? Ja, du hast so diese ganzen Krankheiten des modernen Lebens, so keine Ahnung, LGBTQ-Zeug und so übertriebener Feminismus, ja, und dieses ganze, keine Ahnung, diesen ganzen Schmutz, ja. Was ist so die libertäre Antwort auf diese Probleme?
Ah, das ist eine super, super schwierige Sache, weil erstmal in der libertären Sinne gibt es gar keine Frauen, so. Und die Libertären quatschen halt die ganze Zeit auch, ja. Also es ist halt ständig irgendwie Streit. Und es ist schwierig halt mal wirklich dann auch mal, wenn man sich da mal was geeinigt hat, das dann auch durchzuziehen, weil immer irgendwie, aber 10 Libertäre, 12 Meinungen so ungefähr.
Okay.
Wie kann man es beschreiben? Also ich mache mal ein Beispiel jetzt nochmal aus der Krypto-Szene, weil die auch sehr sagen, sehr libertär ist. Das Geile ist in Krypto, es gibt keine Quoten. So. Also gute Ideen setzen sich durch und es gibt eine natürliche Harmonie. Also wenn du jetzt mal auf Konferenzen guckst, wo Leute über Krypto sprechen, da sind halt 9 Männer auf eine Frau. So, weil das auch dieses natürliche Balance ist, ja, die Männer haben halt eher die Ideen, preschen nach vorne, gehen auch eher nach vorne ins Rampenlicht und die Frauen, die es wirklich drauf haben, setzen sich auch so durch. So. Und du hast im Kryptobereich, du hast diese LGBT-Tanten nicht, weil du kommst nicht über Quote rein, du kommst über Interesse, Kompetenz, Leistungsfähigkeit rein. Krypto wird nicht auf der normalen Uni geregelt, da musst du Bock drauf haben, da musst du dich durchbeißen und du hast da auch die Frauen, die du da kennenlernst, die sind übelst based, gar nicht so, nicht im Gesicht tätowiert, ohne blaue Haare oder so.
Ja.
Und deswegen mag ich den Space auch, also dass du halt super viele Leute auch sehr kooperativ sind. Und das Witzige ist halt eben, gerade jetzt mal in Richtung IB und Ethnonationalismus, du hast halt viele Weiße, viele Asiaten, aber halt eben komischerweise keine Araber und keine Schwarzen.
Woran liegt das? Was denkst du?
Ja, ist dann doch,
ist die Kryptoszene rassistisch?
Ja. Also entweder es gibt Rassen und es gibt unterschiedliche Rassen, so, oder es gibt halt, wir sind alle gleich, so, aber dann gibt es natürlich auch keinen Rassismus, ja, wenn alle gleich wären. Deswegen, nee, gehe ich jetzt mal davon aus, es gibt Rassismus, das heißt, es gibt Rassen, also unterschiedliche Ethnien mit unterschiedlichen Ausprägungen. Und da ist es dann halt wirklich so, dass halt weiße Europäer und Asiaten halt besser analytisch denken können. Die haben schnelleren Zugang zu der Technologie, können das schneller verarbeiten und Afrikaner halt dann doch lieber feiern gehen am Montagabend, ja. Und gut zum Party machen sind, gute Musiker sind, schnell auf 100 Meter sind, aber halt eben keinen Bock haben,
irgendwelche Codes
zu analysieren. Also sagen, oder so eine Mining Farm hochzumachen. Ja? Es gibt ja so Mining Farm, da stehen halt 5000 Rechner, die müssen betrieben werden, die müssen gewartet werden, da muss es Wartungszyklen geben. Da muss es Leute geben, die das optimieren. Das machen halt zum Beispiel, das ist eigentlich so eine deutsche Sache, eigentlich so ein bisschen technisch optimieren. Das muss halt funktionieren. Nicht aus der Kohle heraus, sondern einfach aus der technischen Ästhetik heraus.
Ja, ich verstehe
das
schon.
Das soll halt laufen. So.
Da ist so ein Allmann-Typ aus der Vorstadt eigentlich perfekt, der dann sagt, nein, dieser Rechner muss jetzt nochmal geupdatet werden. Und
ganz klar.
Bitte sortiere die Ordnerstruktur linksseitig und bündig.
Genau, und dann funktioniert das. Aber ja, dann funktioniert es halt, weil das sozusagen stimmig ist. Obwohl ich leider sagen muss, in Deutschland die Krypto-Entwickler-Szene ist übelst links. Das ist
echt?
Ganz starkes Problem. Also weil generell viele Programmierer auch links sind.
Okay.
Und das Problem ist, die sind erstmal auch nicht ehrlich zu sich. Also die gehen auch für Konferenzen, das sind halt nur Weiße. Mhm. Bestes Beispiel, Chaos Computer Club. Der findet auch hier in Leipzig immer statt. Hacker-Kongress um Weihnachten rum. Und da sind halt nur Kartoffeln oder nur Weiße.
Ja, alle so ein bisschen
so die fett, einzige,
bisschen ugly. So,
ja, ja, halt. Und da sind dann halt wieder die blauhaarigen, kurzhaarigen Frauen, die irgendwas machen. Und die einzige Schwarze, die ich in 5 Jahren da gesehen habe, also ich ziehe mir immer mal die Talks rein, weil die technisch sehr gut sind. Und die einzige Schwarze, die sie in 5 Jahren hatten, das war auch eine, die über Social Justice geredet hat. Ja.
Ja.
So, und das ist halt so super klasse. Und die können sich das dann auch nicht eingestehen. Und die sind natürlich, die hassen halt Leute wie Selner. So. Und diese Spalte möchte ich ja auch gerne schließen, weil die es brauchen, sind halt Leute wie du, wie Martin Selner, die halt nicht so in der Technik drin sind oder das noch nicht so.
Die ein bisschen hinterherhängen, die senilen Leute des Internets.
Nein, sozusagen. Aber das ist ja auch so viele Leute, die, ich meine, du musst dich auch auf was spezialisieren. So, und das ist halt, du kannst ja auch sagen, ich habe jetzt vor 5 Jahren meinen ersten Bitcoin gekauft.
Ja.
Und habe 2 bis 3 Jahre im Selbststudium gebraucht, bis ich richtig warm damit war. Ja, das hast du halt, die Zeit hast du halt nicht, wenn du organisieren musst, ja, wenn du mediale Kämpfe, juristische Kämpfe hast.
Kann man sich bei dir melden? Also wenn ich jetzt, angenommen, ich sehe jetzt so als Person XY, sehe ich diesen Podcast bei Twitter und dann ziehe ich mir den Link rein, höre mir den Podcast an. Kann ich dann sagen, ich melde mich bei Felix Herrmann und der hilft mir, was mein Bitcoin-Business angeht?
Ja, klar, kann ich machen. Also ich habe eine kleine Telegram-Krypto-Gruppe, die heißt Kryptohilfe.
Ja.
Und da hol dir Telegram, wenn du nicht hast, oder wenn du Telegram bist, Kryptohilfe, wirst du hoffentlich verlinken.
Ja, selbstverständlich.
Kriegst du das technisch hin?
Wenn ich es nicht hinkriege, melde ich mich bei der Kryptohilfe.
Ja, ja.
Und frage, wie kriege ich das eigentlich mit dieser Verlinkung hin?
Genau. Für den Zweck habe ich eine Gruppe. Bei Telegram, wo ich eigentlich auch Tag und Nacht online bin oder halt je nachdem, innerhalb von einer Woche kriegst du da schon eine Nachricht von mir und ich kann auf 95% der Fragen, die du hast, garantiert eine super schnelle Antwort finden. Und für den Rest musst du mich entweder bezahlen oder musst du halt dann woanders im Netz schauen. Aber genau für den Grund habe ich die Gruppe aufgemacht. Ich will auch gerne Richtung da arbeiten. Also, sag mal, wenn jetzt auf einmal durch deinen Podcast 50.000 Leute in die Gruppe kommen, mache ich dann halt eine Premium-Gruppe, wo man halt 1 Euro im Monat zahlt, wo ich dann halt innerhalb von 24 Stunden antworte oder so. Das ist so ein bisschen das Ziel.
Okay.
Aber jetzt ist es noch gerade kostenlos, weil es nicht so groß ist. Und wie gesagt, lieber jetzt sich damit auseinandersetzen. Ich denke, Bitcoin wird weiter steigen. Und man sollte dann schon sattelfest sein. Das habe ich die letzten 2 Jahre dabei, der Bärenmarkt. Also, Bitcoin war bei 20.000 Euro, nee, 17.000 Euro, Ende 2017 und seitdem ging es ja bergab. So. Und mein Ansatz der letzten Jahre war auch, beschäftige ich euch jetzt damit, aber keiner hat da Bock gehabt. Und ich gehe jetzt davon aus, dass es halt wieder schön wieder Fahrt aufnehmen kann. Und allein aus dem Gesichtspunkt, du kriegst auf deinem Tagesgeldkonto, kriegst du 0%. So. Wohin mit der Kohle? Und selbst wenn du dann mit Bitcoin 10%, 20% machst, Das ist ja immer noch viel, tausendmal mehr, als wenn du der Bank dein Geld schickst, ja.
Klar, und du bist halt weg von der Bank. So,
das ist ja oder hast du schon mal, weg von der Bank ist noch so ein bisschen was. Also ich lebe einen Spendle-Lifestyle. Also sagen, ich versuche sehr, sehr viel direkt mit Krypto zu bezahlen. Weil ich will irgendwann ohne Euro leben. Das ist so ein bisschen pioniermäßig mal. Also ich bin schon nach Asien geflogen, nur mit Krypto. Gibt es nämlich eine Seite, da kannst du Flüge buchen und bezahlst mit Bitcoin direkt. Oder es gibt eine Seite, da kannst du Rewe-Gutscheine kaufen. So, und ich gehe halt dann mit den Gutscheinen zu Rewe und lass es dann einscannen. Oder jetzt ist der Demo am Wochenende. Habe ich mir auf einer Seite einen Hotelgutschein geholt, habe mein Hotel mit Bitcoin bezahlt. Zwar indirekt, aber es geht für mich die Mentalität, wenn ich Bock auf irgendwas habe, kaufe ich mir das. Habe mir einen Flixbus-Gutschein geholt, dann fahre ich mit dem Flixbus zurück und will halt mehr und mehr auch die Projekte pushen, die das machen. Weil wenn es wirklich hart auf hart kommt, muss das funktionieren, ja. So. Und wenn es halt schon Firmen gibt, die sich darauf spezialisiert haben, halten die mal so einen Sturm auch eher mal durch, ja. Und als wenn ich sage, okay, dann jetzt habe ich meine Bitcoin, aber der Staat hat alles reguliert, alle Automaten abgebaut.
Jetzt muss es funktionieren.
Jetzt muss es halt funktionieren und da hast du halt dutzende Seiten schon, wo du halt weißt, okay, wenn die geschlossen ist, dann gehe ich zu der. Also das ist ja das Geile halt eben am freien Markt, libertär, liberal. Für 99% der Probleme, die du mit Krypto hast, gibt es irgendwo auf der Welt schon jemanden, der das gelöst hat. Tendenziell zwei Leute, also zwei Homepages pro Projekte. Ja. So. Und kannst immer wechseln, das ist das sehr, sehr Geile. Du musst hinterher sein, es ist sehr, sehr viel Eigenverantwortung. Du kannst auch viel falsch machen. Aber dafür sind ja Leute wie ich da, um ein bisschen abzuholen, Projekte zu empfehlen, die halt gut sind. Problem ist halt, gerade jetzt, wo Bitcoin wieder steigt, es gibt halt übelst viele Leute, die irgendwie einen Scheißcoin machen, eine nette Homepage, ein bisschen Werbung auf Bitcoin, auf YouTube schalten oder irgendwo und einfach nur deine Bitcoins haben wollen oder deine Euros und halt nur Scheiße machen. Also es gibt zum Beispiel jetzt einen witzigen Scam, da geben sich Leute als Elon Musk aus und sagen dann hier, jetzt wegen Corona, wir machen jetzt einen Corona-Hilfsfonds, schick mir ein Bitcoin, ich schick dir zwei zurück.
Geil.
Schön. Also so richtig.
Die billigste Zigarre.
Aber das funktioniert. Trickweise da. So, und das Geile ist ja, Bitcoin, du kannst die Blockchain ja einsehen. Es gibt so Block Explorer.
Ja.
Also wenn du eine Adresse hast, kannst du da nachverfolgen, wo da Geld eingeht. Und wenn dann halt bei der Spendenadresse, da siehst du halt, wie viel da eingeht, ja. Oder jetzt gab es einen letzten geilen Hack bei Twitter. Also da hat Leute, haben irgendwie Tesla, Twitter gehackt, Jeff Bezos, Amazon und haben genau das reingeschrieben. So, Corona-Hilfsfonds. Und übelst viele Leute glauben den Leuten ja alles und haben halt angefangen da zu spenden.
Oder so
und
da Geld hinzusenden.
Ja, da waren irgendwie 10, keine Ahnung, 15 Bitcoin oder so. Das ist richtig geil. Und da sind wir auch wieder bei der Anonymität. Weil wenn du zum Beispiel sagst, ich bin Alex Malenghi, ich habe meine Bitcoin-Adresse, das ist natürlich nicht mehr anonym. Weil jeder weiß, das ist halt deine Adresse. Vor allem, du kannst ja dann auch, wenn du das dann irgendwie auf eine Börse schickst oder auf eine andere Adresse, man kann es schon nachverfolgen. Und da gibt es halt kleine Tricks. Also wenn du das wissen willst, kann ich es auch erklären. Wie man das anonym macht, geht auch alles schon easy.
Ich denke, was vor allem mega wichtig wäre, das nochmal so richtig auf den Punkt zu bringen. Wenn jetzt einer von den Hörern sagt, ey, ich hab Bock, Bitcoin will ich haben, will mich ein bisschen damit beschäftigen. Ja. Wie fängt er an? Geht er zuerst zu CoinPanda oder BitcoinPanda? Oder wie,
was ja, macht also ich finde, deutschsprachig ist BitPanda der super easy Einsteiger. Du hast einen Preis. Du musst dich nicht mit irgendwelchen Merchants herumschlagen, so, du hast einen Preis.
Einfach auf die Homepage gehen, eine App runterladen oder?
Nee, im Browser kannst du es machen. Ich weiß gar nicht, ob sie eine App haben. Browser ist mit KYC, also sie werden wahrscheinlich deinen Perso haben wollen.
Okay.
Ist aber bei allen Euro-Exchanges erstmal so. Das muss man erstmal hinnehmen am Anfang. Vorteil ist, es ist solide, die haben Support. Also wenn halt irgendwas ist, kannst du halt auch anrufen, es ist deutschsprachig. Und du kannst Bitcoin und halt ein die meisten, also die Top 20 der 6.000 Coins kaufen, so kannst du ein bisschen rumprobieren. Die haben auch so kleine so ein Spartool, also wo du halt auch so einen Sparplan machen kannst, also jeden Monat 50 Euro oder so. Also nennt man sie Cost Averaging, also dass du nicht irgendwie gleich sagst, oh, jetzt 2.000 Euro sofort, sondern halt immer stückweise, damit du halt so ein bisschen im Schnitt halt den Preis halt mitnimmst. So. Und wenn man dann damit warm geworden ist, dann kann man zum Beispiel zur Kryptohilfe gehen, mich fragen, ich will jetzt noch mehr Coins handeln und einen besseren Preis und dann mich fragen, welche Börsen da gerade am Start sind oder es gibt ja halt auch Möglichkeiten, vor Ort das zu kaufen. Also zum Beispiel, es gibt ja in vielen Städten auch Stammtische. In Leipzig gibt es auch einen sehr aktiven Bitcoin-Stammtisch, da bin ich auch immer zugegen.
Okay.
Das kannst du auch verlinken.
Den verlinke ich gerne. Beschweren die sich, weil du hast gesagt, die sind hier alle so krass links?
Ja, das wäre dann spannend. Also ich bin da basiert, zu sagen, die haben auch nicht rausbekommen, dass ich ein böser Rechtslibertärer bin. So, bis jetzt tolerieren sie mich und Notfalls, wenn sie uns rausschmeißen, forken wir das, spalten wir das und machen wir halt
was Eigenes.
Einen stabilen Bitcoin-Stammtisch auf.
Ja, sehr gut.
Ist ja alles
gut.
Easy.
Gut, die strategische Planung ist klar. Felix, ich danke dir wie sau. Ich denke, es gab echt einen guten Einblick, so einen kurzen Rundumschlag. Was ist Bitcoin? Was muss man beachten? Warum macht das Sinn? Hast du noch irgendwas, was du unbedingt mit auf den Weg geben möchtest? Irgendein Buch, was du in nächster Zeit veröffentlichst? Dein YouTuber-Kanal und sowas, das versuch mal alles irgendwie zu verlinken, dass die Leute dich möglichst gut finden können?
Nee, mein Projekt gerade ist halt Kryptohilfe und halt da zu schauen, wie kann man den Leuten am besten helfen und wie kann man halt auch das so ein bisschen hinbekommen, dass halt Qualität dann auch entlohnt wird. Also wie gesagt, ich kenne es auch selber im Online, die Leute wollen halt guten Content kostenlos haben.
Ja.
So, und ab einem gewissen Punkt auch an euch sagen, auf Englisch sagt man, there is no free lunch. Auf Deutsch, was heißt das?
Gibt nichts umsonst.
Gibt nichts umsonst. Und gerade in dem Bereich, wo übelst viele Haifische im Becken rumschwingen, bin ich gerne euer Bademeister. Aber dann...
OK, frei, kommt der mit so einem Schwimmring in der Hand.
Und gebt euch gerne, die Seepferdchen in Gold, Silber oder Bronze. Hoffe, dass dann halt eben auch die Leute bereit sind, von ihren Millionengewinnen mir mal 5 Euro abzugeben oder so. Beziehungsweise am besten mich direkt in Bitcoin zu spenden, weil das ist so mein Ziel. Ich gebe das auch schon ganz lange an bei YouTube oder so, Bitcoin spenden. Und auch gerade für dich als Podcast, ich hoffe, dass auch für alle anderen Content-Creators, dass es halt mehr wird. Dass die halt auch Leute wie Sellner oder andere Leute halt oder vielleicht auch so Magazine wie Krautzone, dass die das noch mehr nutzen können. Ja? Und wenn ihr Krypto habt, das auch bitte ausgeben.
Wir machen das jetzt hier, es ist interessant, dass du das ansprichst, wir machen das jetzt im Podcast gar nicht so aktiv, dass wir irgendwie sagen, wenn ihr das Projekt unterstützen wollt oder sowas, ist eine sinnvolle Methode, habe ich auch bei YouTube früher gemacht. Da war das Feedback immer nicht so ein krasses, sage ich mal. Und jetzt habe ich einfach gesagt, okay, wenn jemand Lust hat, irgendwie Sachen hierher zu senden oder so, machen wir gerne. So, klar, kein Ding. Wir haben auch mit 1%, weiß gar nicht, ob das schon spruchreif ist, jetzt ist Dings nicht hier drin und kann das jetzt mal schnell sagen, aber kommt so ein Jingle dann immer so vor die Sendungen sozusagen, so in dieser Podcast oder möglich vom 1% Bürgernetzwerk. Einfach erstens, um halt das Ganze hier so ein bisschen zu unterstützen. Das ist ja auch nicht immer nur Geld, macht man sich mal nichts vor. Das manchmal ist es auch ein Wissen. So, ich meine, jetzt haben wir diese komischen falschen Mikrofone hier dran sozusagen. Einfach nur, weil wir nicht schnell genug organisiert haben, so ein Dings zu haben.
Ich meine, ich bin ja jetzt auch, ich meine, was habe ich gekriegt? Ein Helikopterflug, okay, der war...
Ja, irgendwohin muss es ja gehen.
Kurz und heiß, aber ich bin ja, ich gehe jetzt sagen, auch in Anführungsstrichen Vorleistungen, mache ich gerne. Aber ist er dann auch auf meinen Nacken, sagen, ich schenke dir sagen mein Kryptostudium sozusagen. Weil es ist halt eben leider so, super viele Leute können es halt eben nicht gut erklären. Und ihr wisst noch aus der Schule, die Lehrer, die Sachverhalte schnell und einfach erklären können, das wären die coolsten. Und teilweise ist es bei jedem Handwerker auch, ist halt vieles, was so einfach aussieht, ist dann doch nicht einfach vorzubereiten. Ja.
Das war Felix Herrmann hier bei Gib mal Kaffee. Ich hoffe, die erste Gastfolge hat euch gefallen und war gut. Und wenn ihr Bock habt, Felix Herrmann in nächster Zeit hier nochmal gleich mal zu haben und sagen, da sind noch 10 Fragen unbeantwortet geblieben, dann sagt einfach Bescheid, schreibt es hier in die Kommentare oder schreibt es bei Social Media. Es wäre insgesamt der Mann an der Technik hat sozusagen vorhin daran erinnert und hat gesagt, sagt den Leuten auf jeden Fall, die sollen kommentieren und abonnieren und vor allen Dingen teilen. In dem Sinne, ich tue hiermit meine Pflicht. Es wäre mega lieb, wenn ihr das honorieren würdet, dass wir hier in dieser Booth bei 40 Grad im Schatten sitzen und aufnehmen, indem ihr einfach ein Like da lasst, kommentiert und das Ganze teilt, vielleicht manchmal in der WhatsApp-Gruppe oder bei Twitter, einfach wirklich nehmen und teilen. Das ist wirklich die beste und kostengünstigste Unterstützung, die ihr gegen kulturellen Formaten, und das schließt nicht nur dieses Jahr ein, sozusagen geben könnt. Macht die Scheiße größer, teilt es, sprecht darüber und vielleicht auch, also ich habe immer so diesen Vorsatz, selbst wenn es dir manchmal nicht zu 100% gefällt oder wenn es nicht ganz dein Ding ist, teile ich es trotzdem. Einfach nur, weil es besser ist als 90% der Sachen da draußen, die halt massiv versuchen, deinen Kopf zu vergiften mit Müll. So, jetzt aber Schluss jetzt hier mit pathetischen Ansagen und Bitten und Outros. Felix Herrmann, danke, dass du da warst. War fett. Lass mich wegfangen und jetzt geht's im Helikopter zurück. warte mal. Halt, stopp. Darüber haben wir gar nicht gesprochen. Das ist eins von den Themen, wo ich vorhin gesagt habe, ey, das können wir nicht im Helikopter besprechen, das müssen wir in der Booth besprechen. Wie, du bist nicht in Deutschland gemeldet?
Oh, jetzt habe ich mein Coming Out sozusagen.
Kannst du das hier besprechen, oder?
Meine richtig harten Tipps, die gibt es erst in Trema-Gruppen.
Okay, bleib dran, Felix Herrmann. demnächst bei der Kryptohilfe. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, Leute. Haut rein. Fertig, würde ich sagen. War doch cool.
Zack.
Oh. Eingepennt? Wie lief's?
Dieser Podcast wurde euch präsentiert von 1%.de, Deutschlands größtem patriotischen Bürgernetzwerk. Wir stärken die Gegenkultur und die kritische Gesellschaft in unserem Land. Helfen Sie uns dabei. 1%.de